Radio frei.
Check, check.
Realitätscheck bei Radio frei. Unterdessen das Magazin.
Jetzt von 9 bis 11 Uhr und in der Wiederholung von 18 bis 20 Uhr.
Und unterdessen hört ihr heute mit Reino. Willkommen an diesem 29. Oktober des Jahres 2025. Und ihr seid hoffentlich alle gut in diesen Tag hineingeglitten und könnt euch jetzt ganz dieser Sendung widmen oder aber einem anderen tun, euch anheimgeben und nebenbei diese Sendung hören, obwohl wir haben heute einiges an Wortbeiträgen und da kann man nicht immer so einfach nebenbei nur hören. Nur natürlich bei der Musik geht das eher, es sei denn, man will mitsingen. Dann muss man schon auch genauer zuhören, um den Text mitzukriegen und um den richtigen Zeitpunkt zum Einstimmen zu bekommen, wie das hier am Mikrofon ja auch der Fall ist. Heute wieder in der Johannesstraße 156. Willkommen bei Unterdessen, euer Reino. Was bietet dieses Programm in den nächsten 2 Stunden? Alles Interessantes, Amüsantes und vielleicht auch Hörenswertes. Als allererstes habe ich vorbereitet, nein, ich habe es nicht vorbereitet, sondern Marie hat es mit ihren Gästen vorbereitet, eine neue Folge Switch vom Frosch zum Vogel. Das kommt als erstes so in ungefähr 10 Minuten. Und in einer knappen halben Stunde werde ich dann überleiten zu einem allerdings etwas länger gewordenen Thema. Am 20. Oktober hat nämlich stattgefunden hier in Erfurt eine neue Folge des Feierabendgesprächs zum Thema Stadtcampus-Vision. Und bei dieser Veranstaltung war ich dabei und werde darüber berichten in ein paar Auszügen und in ein paar Publikumsbefragungen das Ganze ergänzen. Dann haben wir einen Blick zurück gewissermaßen und einen Blick voraus gleichzeitig. Es wird nämlich in Halle ein Museum geschlossen und jeder, der sich für die Bahn interessiert, der sollte vielleicht mal überlegen, ob er nicht vor Jahresende, wenn dieses Museum geschlossen wird, da nochmal hinfährt. Es ist eins von nur 3 in Deutschland, wenn ich das richtig gelesen habe. Das ist dieser dritte Teil und im vierten Teil werden wir sprechen mit einem Professor, der sich mit der Musikgeschichte unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg befasst hat und eine Vorausschau gibt auf eine Veranstaltung, die am 8. November in Sondershausen in der Musikakademie stattfinden wird. Dann habe ich noch ein paar Veranstaltungshinweise, das eine oder andere zum 29. Oktober und vielleicht auch zwischendurch, natürlich wie immer, Musik. Und Musik bedeutet jetzt erst einmal ein Willkommensgruß an euch alle. Welcome to my life heißt der Song und den hören wir jetzt.
Do you ever feel like breaking down? Do you ever feel out of place? Like somehow you just don't belong and no one understands you? Do you ever want to run away? Do you lock yourself in your room with the radio on turned up so loud that no one hears you screaming? No, you don't know what it's like when nothing.
When you Do you wanna be somebody else? Are you sick of feeling so left out? Are you desperate to find something more before your life is over? Are you stuck inside a world you hate? Are you sick of everyone around?
Feel like you've been pushed around.
Simple Plan heißt diese Gruppe, die hier Welcome to My Life gesungen und gespielt hat. Und Welcome to My Life bedeutet in diesem Fall hier Welcome zu diesem Programm. Schön, dass ihr alle da seid, die ihr zuhört. Und vielleicht werdet ihr den einen oder anderen noch dazu bekommen, auch zuzuhören. Das wäre ganz toll. Als ich gerade eben das Programm mitgeteilt habe, ist euch vielleicht jedenfalls denjenigen, die mittwochs relativ oft hier unterdessen hören, vielleicht aufgefallen, dass dieses Mal in meinem Programm eine Wissenschaftsecke gefehlt hat. Ja, es fehlt auch manches in diesem Programm. Wir hätten gern viel mehr untergebracht, aber mehr als diese 2 Stunden in diesem Magazin haben wir nun mal eben leider nicht. Aber heute gibt es keine Wissenschaftsecke, weil wir uns mit dem Thema Wissenschaft und Stadt noch etwas ausführlicher beschäftigen und wir wollen es ja nicht überfrachten. Ich habe jetzt einen Song, der ist einer Gruppe von Menschen gewidmet, die heute vielleicht aufgewacht sind und sich darüber geärgert haben, traurig darüber waren oder was auch immer, dass sie alleine aufgewacht sind, weil ihr derjenige oder diejenige, mit dem ihr gern aufgewacht wärt, einfach weit, weit weg sind und deswegen ein Alleineaufwachen angesagt war. Das ist nicht schön, aber man kann sich dann immer wieder darüber freuen, dass der oder diejenige vielleicht auch einmal wieder da ist und gemeinsam mit einem oder einer aufwacht und im Gedenken oder sagen wir mal im Denken an diese Gruppe von Menschen, die heute lieber nicht alleine aufgewacht wären, habe ich einen Song von Slate.
I've seen the yellow lights go down the Mississippi. I've seen the bridges of the world and they're for real. I've had a red light off the wrist without me even getting kissed. It still seems so unreal. I've seen the morning in the mountains of Alaska. I've seen the sunset in the east and in the west. I've sang the glory that was Roman past the hound dogs in the south.
I've seen the yellow lights go down the Mississippi. The Grand Bahama Island stories carry on. And those that ain't got no smiles stay in your memory for a while. There still seems more to come.
Slade war das mit Far, Far Away. Es kündigt sich an, jedenfalls liegt das als nächstes hier auf der Platte, gewissermaßen bildlich gesprochen, ein Switch vom Frosch zum Vogel, eine neue Folge über gewaltfreie Kommunikation, eine Folge, die Marie mit ihren Gästen wieder beigesteuert hat. Und da die gewaltfreie Kommunikation, um die es in diesem Beitrag geht, wie immer geht, um die musikalisch einzuleiten, habe ich einen Song rausgesucht, der sich mit dem Frieden beschäftigt. Denn Frieden und gewaltfreie Kommunikation hängt ja unmittelbar zusammen, wenn auch Frieden nicht in diesem ganz großen staatlichen Sinn, sondern eben im individuellen, bilateralen oder aber auch Gruppensinn untereinander. Und deswegen gibt es jetzt erst einen Song von Crosby, Stills, Nash & Young, der heißt Soldiers of Peace, den habe ich deswegen rausgesucht, und anschließend kommt Switch vom Frosch zum Vogel, die Folge 90, und diese Folge 90 trägt den geheimnisvollen Titel Der Pulli.
Soldiers of peace are not fighting the war, are not looking for enemies behind every door, are not looking for people to kill or to maim. Soldiers of peace are just changing the game. Men who were fighting for all of our lives are now fighting for children, for homes and for wives, fighting for the memory of all who fell before. But the soldiers of peace just can't kill anymore. Still hear the cries when the people were screaming, losing their lives, when bodies were broken and spirits were torn. But the soldiers of peace do not.
Fühle ich mich, was brauche ich?
Alle Gefühle sind da.
Das ist passiert, so geht's mir damit.
Wenn jemand vor mir steht und mich anbrüllt.
Weiß ich nicht, ich frage.
Breche ich jetzt zusammen?
Sowas.
Und weine.
Das wird verursacht dadurch, dass ein Bedürfnis bei dir erfüllt oder nicht erfüllt ist.
Und jetzt gucken wir einfach, wie wir die Kuh vom Eis kriegen.
Okay.
Switch. Vom Frosch zum Vogel.
Wir sind zurück bei einer neuen Folge der kleinen Rubrik und ich freue mich, dass Miriam und Lukas hier sind. Hallo.
Hallo.
Lukas malt stattdessen, er Hallo sagt, ein Ad-Zeichen in die Luft und das ist für mich der Punkt, mal durchzusagen, dass wir eine E-Mail-Adresse haben und ihr da draußen uns gerne eure Konflikte, Beispiele, Situationen, Fragen, Themen schreiben könnt und wir die dann hier besprechen. Schreibt dafür an switch@radio-frei.de.
Hallo.
Hallo Lukas. Okay, also das heutige Ding, sie habe ich mitgebracht und zwar hat es sich wieder in so einem Paar-Kontext zugetragen, also in einem, bei einem Paar. Sie sagt, willst du dir nicht noch einen Pulli anziehen, ist kalt draußen. Er sagt, du bist doch nicht meine Mutter.
Oh. Boah, das ist richtig gut hier fürs Radio.
Ja,
das gefällt mir.
Und ich glaube, das ist, also ich dachte so, boah, wie der Klassiker eigentlich so, ne? Also gibt es wahrscheinlich öfter. Und ich fragte mich auch, macht das eigentlich einen Unterschied, ob das jetzt eine Paarbeziehung ist oder nicht?
Ich würde sagen, es macht einen Unterschied, ja. Mhm.
Ja, es wird möglicherweise auch anders aufgefasst, wenn man nicht in einer Paarbeziehung ist.
Ja, es ist ja anders, als wenn man es von seinem Papa, von seinem Kind, von einem Freund, von einem Kassierer, den man nicht kennt, hört. Es ist ja... Kommt ja drauf an, wer das zu einem sagt. Hm. Welche Vorgeschichte gibt es auch? Hm. Ja. Also fangen wir mal an.
Das ist auf jeden Fall spannend. Ich gucke mir das gerade an so. Und als du gerade eingeleitet hast, mit das geht um so ein Paar-Thema, dachte ich mal so, wie oft sage ich selber auch einfach unbedacht und unüberlegt so Sätze, ohne mir wirklich Gedanken darüber zu machen, was ich damit erreichen will, auch. Also es kommt halt einfach so raus.
Ja.
Zum Beispiel eben, willst du dir nicht noch einen Pulli anziehen? Draußen ist kalt. Mhm. Und die Antwort, wie? Du bist doch nicht meine Mutter.
Genau. Was gibst du mir so Ratschläge? Ja, du bist doch nicht meine Mutter.
Das ist auch so ein Klassiker irgendwie, ne? Mhm. Den man darauf antworten kann.
Ja.
Was wollen wir uns denn zuerst angucken?
Na, vielleicht zuerst die Frau, die das gesagt hat.
Mhm. Willst du nicht noch einen Pulli anziehen? Es ist kalt draußen. Oder willst du nicht noch einen Pulli anziehen?
Ja. Also da sehe ich sofort, hey, völlig unbedacht, einfach nur so, man sagt halt was, um was zu sagen und weil es draußen kalt ist. Möglicherweise.
Ja, oder die macht sich
das
einfach...
Das wäre jetzt so Alltag.
Macht sich einfach auch so.
Also ist einfach ein bisschen besorgt.
Sorgen um die
Antwort. Ich habe gelernt, man soll mal nicht bisschen und so weich machen, soll man nicht nehmen, sondern Gefühle sind da. Die ist besorgt.
Um das Wohlergehen der anderen Person, oder? Oder nicht?
Erstmal nur besorgt.
Erstmal nur besorgt.
Und das ist spannend. Wie schön, dass du das so ansprichst. Was ist eigentlich ihrs? Worum geht's ihr?
Will sie vielleicht beitragen oder unterstützen? Also ich vermute bei so einer Aussage, dass die Person, die das sagt, will sie nicht am Pulli anziehen, dass die relativ schnell friert. Und dann halt so
selber,
sagt, wenn ich jemanden sehe, der schon nur im T-Shirt draußen rumläuft, wenn es kalt ist, dann friere ich selbst. Vielleicht ist es so
genau, zieh dir einen Pulli an, ich friere.
Kennst du das nicht? Da gibt es von, wie heißen die, Bollerwagen? Nee, Bummelkasten.
Ja. Kommst du bitte?
Kommst du bitte. Also, vielleicht könnt ihr das ja im Nachgang spielen. Kommst du bitte? Mir ist kalt, zieh dir bitte etwas an.
Ja.
Ey, wirklich?
Ja.
Als so ein Elternspruch. Ne? Oh, da werden so lauter Elternsprüche gesammelt auf
genau.
Kinder.
Also, ich meine, wir Menschen gehen ja immer davon aus, würde ich behaupten, dass andere Menschen genauso ticken wie man selbst.
Und hier geht es ja um Wohlbefinden.
Wohlbefinden, also, Wohlwollen.
Und gleichzeitig, was ist das Gefühl gerade in dem Moment, wenn sie das so sagt? Ich glaube, da ist gar, also man fühlt ja nicht nichts. Aber wenn sie das im ersten Moment so sagt, dass sie...
Meinst du nicht besorgt? Also ich würde auf besorgt tippen.
Okay, ich finde besorgt ist schon sehr...
Vielleicht unsicher, also unsicher auf eine Art und Weise, ob der Mensch wirklich warm genug angezogen ist. Jetzt nicht so unsicher, ich bin unsicher, weil ich gleich einen Vortrag halte und das noch nie gemacht habe.
Ja, dann nehmen wir doch erstmal besorgt.
Eine Form von irritiert könnte es noch sein.
Nee, das glaube ich nicht. Nein.
Ich find dafür das Wort nicht.
Marie, was würdest du sagen?
Ich weiß es auch nicht. Ich finde es auch total schwierig.
Also so vom Gefühl. Also ich denke eigentlich, wenn ich sowas sage, magst du dir noch einen Pulli anziehen, draußen ist kalt, habe ich da eine Frage? Vielleicht bin ich neugierig?
Das kann auch sein. Ja, also aus der Situation heraus würde ich sagen, wahrscheinlich nicht.
Ja, dann trifft Sorge vielleicht auch am
Aber Essen vielleicht ist es doch sowas wie Irritation im Sinne von, was Lukas meinte, man geht ja davon aus, dass andere so sind wie man selber. Und wenn ich eine Person sehe, die gerade rausgeht und irgendwie nur so ein T-Shirt anhat, wenn ich sie wäre, würde mir aber ein Pullover anziehen, dann passt das für mich nicht zusammen. Und wisst ihr, wie ich meine? Dass,
die Form von Irritation.
Dass ich das dann nicht verstehe, wieso ich die Person so rausgehen will.
Ja.
Ja, dann trifft es vielleicht mit irritiert oder auch mit unsicher. Vielleicht auch mit perplex. Es ist ja auch immer, und wir wiederholen ja immer nur das, was wir so mitbekommen, ist ja auch immer eine Frage der Haltung der Person.
Und
also wie spricht sie das auch aus?
Die eine Person sagt dazu perplex, die nächste sagt unsicher, die nächste sagt irritiert, die nächste sagt verwirrt. Also ja.
Es kann auch sein, dass sie das mit einer total empörten Energie sagt. So, ziehst du ja vielleicht noch einen Pulli an, draußen ist kalt. Also es kommt ja drauf an, ne?
Ja.
Was kommt da auch mit?
Und kann es aber auch irgend sowas sein, was wirklich so ein Mutterding ist, also irgend so ein Kümmern.
Vielleicht, ja.
Aber was ist
Na, dann ist es Sorge.
Dann ist es Sorge.
Am ehesten, würde ich schon sagen.
Oder wenn es noch stärker als Sorge ist, geht es halt in Richtung Angst. Ja, so würde ich das bezeichnen.
Und das Spannende ist, das führt jetzt vielleicht zu weit, das ist so die Frage, was ist es denn bei ihr? Weil sie ist ja da voll beim Gegenüber. Das ist so der
also
Punkt.
Also worum
ne?
geht es ihr?
Unser Ausbilder, also deiner
der,
und meiner, dieser
Andi,
genau. Der sagt ja dann in solchen Sachen, okay, und was ist denn jetzt das Gefühl von ihr?
Genau. Ja.
Wenn sie das ausspricht.
Besorgt, ängstlich.
Weil, was ist bei ihr selbst?
Vielleicht ist es auch sowas wie gesehen werden, weil man irgendwie ungefragt Ratschläge gibt.
Gesehen werden, das wäre dann...
Meine Meinung, ich möchte jetzt hier meine Meinung zum...
Ja, ich möchte genau, gesehen werden.
Bedürfnis.
Oder auch möchte beitragen. Lukas hatte ja vorhin schon so als Bedürfnis sagen, hey, beitragen, unterstützen, ne, genau. Kümmern ist
wichtig
immer so.
Wichtig sein für
Wichtig sein,
naja, im Sinne von gesehen werden.
Bedeutung haben, ja. Ja.
Das kann ja einiges sein.
Das kann ja einiges
Guck
sein.
Mal.
Ja, ja.
Ja.
Mit Blick
wollen
auf
wir,
die...
Wollen wir nochmal gucken, was
ja,
bei dem
ja,
Typen
genau,
so...
Genau.
Bei
wir
dem so läuft,
wenn
der auch
mal
so...
Bei dem, der dann sagt, du bist doch nicht meine Mutter.
Also da klingelt bei mir direkt Unabhängigkeit, Freiheit.
Ja, und der ist auf jeden Fall empört. Oder genervt.
Ja.
Auch, das wird aufgebracht so. Gesagt.
Aufgebracht kann auch sein.
Ja, das ist einfacher, ne?
Frustriert vielleicht auch. Vielleicht hört er das heute schon zum 10. Mal von ihr.
Wenn ich das von dir höre, bin ich genervt, weil ich gern selbst entscheiden
möchte. Ja, ich möchte selbst entscheiden. Bin unabhängig.
Ich gehe jetzt raus.
Alt genug. Also auch, ja, anerkennen. Genau.
Ja.
Selbstbestimmt. Denken, tun, handeln, Dings. Also selbstbestimmt sein, ja. Das ist, finde ich,
zugänglicher
ziemlich,
irgendwie.
Ja, so geht sehr schnell.
Und auch da wahrscheinlich, weil die Person was anderes hört, als die Person eigentlich meint. Also der Mann hört was anderes, als was die Frau eigentlich meint.
Und ich finde es gerade spannend.
Deswegen antwortet der so mit du bist Botschaft.
Genau, und ich habe gerade so die Überlegung, okay, sie will vielleicht in Kontakt kommen. Also sie möchte gerne irgendwie
das kann
ein Gespräch
sein.
Anfangen. Kann will vielleicht, ne, so, genau, kann auch sein. Und er setzt so, zack, klar eine Grenze. Mhm. Ich habe keinen Bock mit dir zu reden, gerade. Nicht über so ein Dulli-Zeug, lass mich in Ruhe. So, das ist voll krass. Also, wenn man es jetzt sehr weit ausführt, habe ich so die Idee, genau, sie wird gern sprechen und er nicht so. Hm. Er sagt da ganz klar, hey, ich kann selber für mich entscheiden. Brauche ich dich nicht.
Ja.
Okay, jetzt haben wir viele verschiedene Möglichkeiten. Jetzt habe ich gerade überlegt, gucken wir noch, obwohl die Zeit eigentlich schon vorbei ist, noch was... Wäre irgendwie ein guter anderer Weg, aber dadurch, dass es so viele Möglichkeiten gibt, warum sie damit anfängt, ist das jetzt schwierig. Ein guter anderer
Weg. Entweder die Person, die sagt, zieh dir einen Pulli an, ist kalt draußen, entweder, dass die das in den 4 Schritten sagt, oder die andere Person, wenn die hört, zieh dir einen Pulli an, ist kalt draußen, dass die...
Anstelle von, du bist ja nicht meine Mutter.
Entweder in den 4 Schritten antwortet oder empathisch mit, bist du...
Genau.
Bist du besorgt, weil dir XY wichtig ist, bist du besorgt, weil es dir um... beitragen geht.
Also die Frage ist, ich habe so die Idee, entspannter wäre es, glaube ich, wenn der zweite Part, nämlich du bist doch nicht meine Mutter, empathisch reagieren würde.
Oder
mit einem Angebot mit und kann sein, bist du besorgt, ist dir wichtig, dass du gesund bleibe, um dich zu unterstützen weiterhin zu.
Oder der zweite Part, der sagt, du bist doch nicht meine Mutter, schließt einfach den Mund, ist schlau genug, um nichts zu sagen, geht raus, macht einen Spaziergang und klärt sich selbst in der Zeit, um auf die Gefühle und Bedürfnisse hinter,
zum Beispiel.
Du bist doch nicht meine Mutter, zu kommen.
Oder nimmt die Jacke, geht raus, kommt wieder und sagt, so, und ich würde gerne nochmal drüber sprechen.
Manchmal ist das beste Kommunikationstraining, einfach den Mund zu schließen und nichts zu sagen. Das kenne ich.
Atmen. Atmen, lächeln, innehalten. Wir haben immer den Ali auf unserer
Ali.
Schulter.
Ja.
Genau. Und bei ihr, vielleicht auch einfach mal, ich schiebe ja manchmal sowas nach wie, also wirklich, ich beobachte mich da häufiger in letzter Zeit, dass ich dann auch mal sage, ach und weißt du bist ja eigentlich alt genug, das kannst du auch selber entscheiden. Also
nachdem
ich was gesagt habe, sage ich das dann einfach, um zu sagen, habe ich jetzt wieder was gesagt, muss ja gar nicht sein, kannst du ja auch selber machen. Ja. So, und ich glaube, das trägt auch zur Leichtigkeit bei.
Und ich habe gerade gedacht, der Typ hätte auch sagen können, du passt schon.
Geht auch.
Genau.
Genau, ja.
Mhm. Ich habe mir drüber Gedanken gemacht, ich gehe da jetzt so raus.
Mhm. Ja, sowas zum Beispiel. Also es gibt da auch wieder
diverse
Möglichkeiten.
Und ich bin sehr gespannt auf die Möglichkeiten, die uns nächste Woche eröffnet werden, wenn wir uns hier wieder treffen. Für heute aber danke.
Bis nächste Woche.
Dito, tschüss.
Tschüss.
Switch vom Frosch zum Vogel war das. Ich habe mir natürlich überlegt, ob ich das, was in dieser Folge angesprochen wurde und wo gesagt wurde, das könnt ihr ja mal danach anspielen. Kommt ihr bitte, heißt das, was ich als Song gefunden habe in der Zwischenzeit, ob ich das spielen sollte. Ich habe mich dann aber kurzfristig umentschieden und habe etwas ausgewählt, was dazu sehr gut passt, von dem Großmeister der Beschreibung von Kommunikationsschwierigkeiten von Loriot, nämlich habe ich ein Stück rausgesucht, das im Grunde genommen nahtlos das beschreibt, was gerade eben in diesem Switch vom Frosch zum Vogel auch beschrieben worden ist. Und gleichzeitig hat dieses Stück auch noch die Fähigkeit, zum nächsten Thema überzuleiten. Ich spiele das aber erstmal ab.
Hermann?
Ja?
Was machst du da?
Nichts.
Nichts? Wieso nichts?
Ich mache nichts.
Gar nichts?
Nein.
Überhaupt nichts?
Nein, ich sitze hier.
Du sitzt?
Ja.
Aber irgendwas machst du doch.
Nein.
Denkst du irgendwas?
Nichts Besonderes.
Es könnte ja nicht schaden, wenn du mal etwas spazieren gingest.
Nein, nein.
Ich bringe dir deinen Mantel.
Nein, danke.
Aber es ist zu kalt ohne Mantel.
Ich gehe ja nicht spazieren.
Aber eben wolltest du doch noch.
Nein, du wolltest, dass ich spazieren gehe.
Ich? Mir ist es doch völlig egal, ob du spazieren gehst.
Gut.
Ich meine nur, es könnte dir nicht schaden, wenn du mal spazieren gehen würdest.
Nein, schaden könnte es nicht.
Also was willst du denn nun?
Ich möchte hier sitzen.
Du kannst einen ja wahnsinnig machen.
Ach.
Erst willst du spazieren gehen, dann wieder nicht. Dann soll ich deinen Mantel holen, dann wieder nicht. Was denn nun?
Ich möchte hier sitzen.
Und jetzt möchtest du plötzlich da sitzen?
Gar nicht plötzlich. Ich wollte immer nur hier sitzen.
Sitzen?
Ich möchte hier sitzen und mich entspannen.
Wenn du dich wirklich entspannen wolltest, würdest du nicht dauernd auf mich einreden.
Ich sag ja nichts mehr.
Jetzt hättest du doch mal Zeit, irgendwas zu tun, was dir Spaß macht.
Ja.
Liest du was?
Im Moment nicht.
Dann lies doch mal was.
Nachher. Nachher vielleicht.
Hol dir doch die Illustrierten.
Ich möchte erst noch etwas hier sitzen.
Soll ich sie dir holen?
Nein, nein, vielen Dank.
Will der Herr sich auch noch bedienen lassen, was? Ich renne den ganzen Tag hin und her. Du könntest wohl einmal aufstehen und dir die Illustrierten holen.
Ich möchte jetzt nicht lesen.
Mal möchtest du lesen, mal nicht.
Ich möchte einfach hier sitzen.
Du kannst doch tun, was dir Spaß macht.
Das tue ich ja.
Dann quengel doch nicht dauernd so rum. Hermann? Bist du taub?
Nein, nein.
Du tust eben nicht, was dir Spaß macht. Stattdessen sitzt du da.
Ich sitze hier, weil es mir Spaß macht.
Sei doch nicht gleich so aggressiv.
Ich bin doch nicht aggressiv.
Warum schreist du mich dann so an?
Ich schreie dich nicht an!
Dieses Stück trägt den Titel Feierabend. Und mit diesem Stück Feierabend sind wir dann auch schon beim nächsten Thema im Grunde genommen mittendrin, nämlich den Erfurter Feierabendgesprächen. Bevor ich das anspreche, dieses Thema, mache ich aber zum selben Thema, nämlich Feierabend, vorher dann doch noch eine Musik, und die kommt in diesem Fall mit demselben Titel Feierabend von Tonsteine Scherben.
Thank you. Es sieht ganz so aus, als wärst du frei. Kannst dich voll laufen lassen, kannst ins Kino gehen und du kannst dein Geld im Puff ausgeben. Es ist Feierabend und die Arbeit ist vorbei. Trink den Kies raus, Jürgen, und du bist dabei. Weiter, warte nicht. Spring mitten rein ins süße Leben. Du brauchst dein Geld nicht der Heilsame geben. Es ist Feierabend und die Arbeit ist vorbei. Heute ist Hans auf dem Vulkan und du bist dabei.
Feierabend. Und wer erinnert sich noch, Hand aufs Herz, wer erinnert sich noch an die Erfurter Feierabendgespräche aus dem vergangenen Jahr? Ich konnte es kaum noch, obwohl ich mehrfach darüber berichtet habe und mit mehreren Interviews auch darüber, über die Hintergründe dieses Formats Feierabendgespräche berichtet habe und indem ich unter anderem die Präsidenten der Fachhochschule und der Universität zum Thema Verhältnis von Hochschule und Stadt interviewt habe. Die Feierabendgespräche im vergangenen Jahr beschäftigten sich mit verschiedenen Aspekten der Stadtentwicklung nach dem Feierabend auf einem öffentlichen Platz. Damals war das der Fischmarkt. Und da wurde das Thema erörtert zwischen der Stadt, Experten von außerhalb und den Erfurter Bürgerinnen und Bürgern. 2024 wurden drei Themen dazu realisiert. Das resiliente Erfurt, das weltoffene Erfurt und das digitale Erfurt. Und dann hörte man eine ganze Weile von den Feierabendgesprächen nichts mehr. Jetzt, ein Jahr später und um genau zu sein, am 20. Januar ist dieses Format nunmehr im Kollegium Maius wieder aufgegriffen worden mit dem Thema Stadt-Campus-Visionen. Dieses Thema ist nicht aus sich heraus verständlich. Gemeint ist damit in meiner Übersetzung, wie die Zusammenarbeit der Erfurter Hochschulen und Universitäten mit der Stadt und ihrer Gesellschaft zum beiderseitigen Nutzen verbessert werden kann, wie den Herausforderungen für beide durch diese Zusammenarbeit besser Rechnung getragen werden kann im Spannungsfeld zwischen Stadtentwicklung, Hochschulentwicklung und Wirtschaftsentwicklung. Die nicht völlig externen Experten auf dem Podium dieses Feierabendgesprächs am 20. Oktober waren neben der Moderatorin Bianca Weber Professor Dr. Peer Pasternak vom Institut für Hochschulforschung an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Dann war da vertreten Dr. Tina Klaassen von der Deutschen Angestelltenakademie GmbH in Hamburg, die sich unter anderem mit der akademischen und beruflichen Bildung und dem Wissenstransfer beschäftigt. Dann war da Kai Ziesenis vom Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, der für die Universitäten und Hochschulen zuständige Abteilungsleiter. Schließlich Professor Dr. Uta Scheunert von der Internationalen Universität in Erfurt, die zugleich Vorsitzende des Kommunalen Hochschulbeirats in Erfurt ist. Und von der Stadt, der nicht mehr ganz junge, aber noch vergleichsweise neue Dezernent der Stadt für Stadtentwicklung, Kultur und Welterbe, Lars Bredemeier. Ich habe mir das angehört, habe auch alle Beiträge sorgfältig aufgezeichnet und habe jetzt in einem kurzen Beitrag für unser Unterdessen-Magazin ein paar Aspekte aus dieser Diskussion herausgegriffen und dazu auch ein paar O-Töne. Natürlich kann ich in einem solchen Beitrag eine 90-minütige Diskussion nur zum Teil wiedergeben. Diejenigen, die jetzt nicht zu Wort kommen, muss ich jetzt schon um Nachsicht bitten. Ich habe aber, glaube ich, drei der wichtigsten Bereiche herausgegriffen, die an diesem Abend eine Rolle gespielt haben und habe dazu ein paar Beiträge von den Teilnehmern herausgesucht, in denen Erfahrungen und Erkenntnisse aus anderen Städten und Hochschulen mit aufgenommen worden sind. Und das war, glaube ich, das besonders Interessante. Da war, wie gesagt, zunächst der Bereich der Kommunikation und zwar nicht nur zwischen den Hochschulen und der Stadt, sondern auch zwischen den Hochschulen untereinander, nämlich den staatlichen und den nichtstaatlichen Hochschulen. Und hierzu hat Dr. Klaassen schon bei ihrer Vorstellung einen Beitrag geliefert, den ich mir als Originalton mal herausgepickt habe.
Und was ganz spannend ist, auch mit dem Blick von Hamburg auf Thüringen und auch von Hamburg jetzt auf Erfurt, ist natürlich, welche Möglichkeiten es auch gibt, dass Akteure rund um Bildung, und da meine ich gar nicht nur die akademische Bildung, sondern wirklich verschiedene AkteurInnen in der Stadtentwicklung zusammenwirken, um Städte neu und mitzugestalten und auch den Bedürfnissen für die Zukunft anzupassen. Und da ist ganz viel Expertise, was ich sehe, wo Wirtschaft stärker wirken kann, aber wo auch Hochschulen selber ihrer Verantwortung noch mehr gerecht werden können, die Zukunft für sich auch aus einem traditionellen Modell heraus in ein viel vernetzteres Studieren in die Zukunft hinein übernehmen können. Also was ich wahrnehme, ist, dass wir vor 10 Jahren haben sich die staatlichen Hochschulen damals auf den Weg gemacht, um kooperativ zusammenzuwirken, und zwar für den Zweck, ihre Hochschullehre zu öffnen und über offene Bildungsmaterialien wirklich in die Stadt, in die Zivilgesellschaft hineinwirken zu können. Das war über eine Gründung einer GmbH, in der alle staatlichen Hochschulen Gesellschafter wurden. Und heute, also vor kurzem, hat sie ihr 10-jähriges Jubiläum gefeiert, die Hamburg Open Online University. Und interessanterweise hat man dann gemerkt, in den letzten 2-3 Jahren, dass natürlich auch die sinkenden Studierendenzahlen auch für eine Stadt wie Hamburg durchaus eine Herausforderung darstellt und man über den Schlüssel der Kooperation, nämlich nicht mehr die wirklich sehr starken, auch in ihren Profilen sehr starken privaten Hochschulen außen vor lassen kann. Und da spreche ich beispielsweise von der Macromedia School oder von der Bucerius Law School, die mit ganz klassischen Profilen aber unglaublich tolle Mehrwerte für interdisziplinäre Studiengänge haben können. Und insofern hat sich also die Hamburg Open Online University geöffnet und mittlerweile diskutieren dort gemeinsam staatliche und nichtstaatliche Hochschulen gemeinsam und es gibt die ersten Studiengänge zwischen nichtstaatlichen und staatlichen Hochschulen, insbesondere im Bereich der Journalistik zwischen einer TU Hamburg und der Macromedia School. Und das, finde ich, sind so die ersten Impulse, wo wir merken, wir kommen über diesen Druck und den Drang nach mehr Kooperation gar nicht vorbei. Also es geht gar nicht mehr, ohne das zu denken. Und aus dem Grund finde ich, das ist so ein Impuls, den ich sehr stark in Hamburg wahrnehme.
Soweit Tina Klaassen, die in Hamburg wirkt und die Hamburger Entwicklung und wie wir dann nachher noch hören werden, die Entwicklung insbesondere auch in Lüneburg besonders beobachtet und begleitet hat oder weiterhin begleitet. Der zweite Bereich, den ich herausgegriffen habe, war die Frage, wie man angesichts des demografischen Wandels, den abnehmenden Studierendenzahlen, dazu beitragen kann, die Attraktivität von Hochschulen und Städten zu stärken. Und zwar nicht nur, um Studierende in eine Stadt zu bekommen, sondern insbesondere auch, um sie hier oder in der Region zu halten. Hierzu habe ich drei Beiträge zusammengestellt von Lars Bredemeier, von der Stadt hier, von Peer Pasternak und von Tina Klaasen noch einmal. Und die hören wir uns jetzt mal an.
Ich würde das Feld vielleicht ein bisschen größer aufziehen, denn letztendlich ist das das Maßgebliche, was wir überhaupt in der Stadtentwicklung betreiben, Zukunftssicherung und damit eigentlich für den Wirtschaftsstandort. Insofern hat Stadtentwicklung, aber auch Hochschulentwicklung einen dienenden Charakter. Wir beide, Stadtentwicklung und Hochschulen, müssen sicherstellen, dass wir unsere Zukunft auch gestalten können. Und da gilt es immer, neue Wege zu finden und sich weiterzuentwickeln. Das sehe ich insbesondere, wenn wir in der Wirtschaft spricht man über die sogenannten weichen Standortfaktoren. Die sind letztendlich entscheidend darüber, ob Leute, egal ob sie hier arbeiten wollen, wohnen wollen, sich ausbilden wollen, hierher kommen wollen und vor allen Dingen hier bleiben wollen. Darüber müssen wir uns unterhalten, wie wir sicherstellen, nicht nur, dass wir die Studenten, Studentinnen hierher bekommen, sondern dass sie auch hier bleiben, dass sie so ausgebildet sind, dass sie den Anforderungen des Arbeitsmarktes hier dienen können, aber auch, dass wir unsere Stadt so gestalten, dass man gerne hier bleibt.
Und dann gibt es langfristige Fragestellungen, wie eine Stadt insgesamt attraktiviert werden kann. Das betrifft dann wesentlich diese weichen Faktoren, betrifft aber auch die Faktoren, die dann eine Rolle spielen, wenn Studierende ihr Studium abgeschlossen haben, also Absolventen, Absolventinnen sind und vielleicht hier bleiben könnten. Ja, dafür braucht es dann Arbeitsplätze. Dafür kann eine Stadt nun also nur bedingt sorgen, das ist klar, aber sie kann für die Rahmenbedingungen, dass Arbeitsplätze wahrgenommen werden können, doch eine ganze Menge unternehmen. Ich nenne mal so, also Kitas hatten wir schon genannt. Aber ein anderes Beispiel ist das, was man heute Dual Career nennt. Also dass Lebenspartner, Lebenspartnerinnen in der Stadt, wo der jeweilige Partner ein attraktives Jobangebot hat, auch einen Job finden, der ihrer Qualifikation, ihren Vorerfahrungen entspricht. Das wäre etwas, wo eine städtische Initiative gefragt wäre, weil das können wiederum Hochschulen oder auch einzelne Arbeitgeber allein nicht leisten.
Also ich glaube, ich finde es in der Diskussion immer ganz spannend zu sagen, also wie bekommen wir neue Studierende nach Erfurt und wie halten wir sie? Und ich glaube, dieser Punkt von halten ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir über die Identifikation nachdenken. Also dass sich Studierende nicht nur mit dem Campus identifizieren, sondern mit der Stadt identifizieren. Und ein wesentlicher Schlüssel dafür ist, frühzeitig Projekte in Städten auch umzusetzen. Und ich habe beispielsweise viele Projekte auch an der Leuphana in Lüneburg mit begleitet, wo Studierende 1500 um und bei bis zu 2000 Erstsemester jedes Jahr 4 Wochen lang Stadtentwicklungsprojekte umsetzen. In unterschiedlichsten Bereichen, Kultur, Kunst, Wirtschaft, KI, Technologie, Fotoprojekte, Architekturprojekte, komplett interdisziplinär, wachsen sie nicht nur mit ihrem Campus, der sehr abgeschottet tatsächlich ist. Das ist ein altes Kasernengelände, hat eigentlich mit Lüneburg an sich gar nicht viel zu tun. Aber die Idee war, eine Brücke zu bauen von den Studierenden in die Stadt hinein und sie frühzeitig mit ihrer Stadt sich identifizieren lassen. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Schlüssel zum Erfolg, wo man sagen kann, das sind gar nicht so die großen Projekte, also bauliche Maßnahmen oder wir müssen Gewerbeflächen völlig neu wieder definieren für die Wirtschaft, sondern das, was ich anfangs auch gesagt habe, gibt den Hochschulen mehr die Verantwortung, auch sich selber zu überlegen, wie sie denn auf die Stadt einwirken kann und wie sie Stadtentwicklung mit beeinflussen kann. Und das fand ich ein ganz, ganz spannender Prozess, mittlerweile absolut etabliert. Und wo ich immer so ein bisschen auch hingucke, jetzt natürlich auch aus meiner aktuellen Position, ist Weiterbildung und lebensbegleitende Bildung und lebensbegleitendes sich auch selber weiterbilden. Wäre es natürlich schön, Potenziale der Digitalisierung auch zu nutzen und zu sagen, wie können wir aus den Hochschulen an einer Stadt Hamburg oder einer Stadt Erfurt denn Angebote machen, die wir als Erwachsene auch gerne uns wieder identifizieren lassen mit den Angeboten der Hochschulen. Und da finde ich es so, dieses erlebe eine Stadt in Präsenz, wenn du dort studierst, geh in die Stadt, mach Projekte, gestalte die Stadt mit. Und wenn du dann vielleicht aber doch mal, wie ich jetzt leider, Klammer auf, Klammer zu, einem anderen beruflichen Ruf gefolgt bist, dann schau doch gerne auch über digitale Weiterbildungsangebote auch mal auf deine Stadt und die Unistadt, wo du studiert hast, zurück. Und ich finde, das sind so Schnittstellen, über die wir noch gar nicht viel und systematisch gut wirklich nachdenken. Und Weiterbildung ist, finde ich, außer jetzt bei den privaten Hochschulen, die das par excellence machen, ist das an den staatlichen Hochschulen einfach noch so ein bisschen, naja, da ist noch mehr Potenzial. Da geht noch was, würde ich sagen.
Das waren drei Beiträge zur Frage, wie kann man die Attraktivität angesichts der sinkenden Studierendenzahlen von Studienstandorten, von Städten erhöhen. Und es wurde aber nicht nur darüber gesprochen, was, wie in diesem Beispiel hier jetzt in Hamburg oder in Lüneburg initiiert worden ist, sondern es wurde natürlich auch erwähnt, was in Erfurt schon alles begonnen worden ist oder was gerade im Laufen ist. Und Kai Ziesenis und Lars Bredemeier haben in diesem Zusammenhang erläutert, was das Land und was die Stadt im Hinblick auf diese Attraktivität schon initiiert haben bzw. noch vorhaben.
Ja, also wir haben von Seiten des Landes in den sogenannten Leitlinien zur Hochschulentwicklung haben wir da einige Felder definiert, die von den Hochschulen umgesetzt werden sollten, um attraktiv zu werden, um tatsächlich in diesem Wettbewerb auch punkten zu können. Und ein ganz wichtiger Punkt ist aus unserer Sicht, dass man ständig sein Studienangebot überprüft, aktualisiert, und zwar einmal darauf hin, ob es tatsächlich die Inhalte sind, die momentan gefragt sind, ob die noch den aktuellen Bedarfen der Wirtschaft oder den Interessen der Studierenden entsprechen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Prozess, der laufend in den Hochschulen durchgeführt werden muss. Aber man muss auch tatsächlich darauf achten, ob man die richtigen Zielgruppen adressiert mit seinem Angebot. Und auch da, denke ich, ist noch Potenzial, dass man da vielleicht mal schaut, ob es über die klassischen Zielgruppen hinaus da vielleicht noch andere Gruppen gibt, die man vielleicht so noch nicht im Fokus hatte. Ich nenne mal so als Beispiel, um es konkret zu machen, Teilzeitstudierende. Das ist so ein Feld, in der, kann ich jetzt neidlos sagen, bei den nichtstaatlichen Hochschulen irgendwie sehr effektiv gearbeitet wird. Die haben da sehr zielgerichtete Angebote, um gerade diese beispielsweise berufstätigen Studierenden anzusprechen, die neben ihrer Berufstätigkeit eben noch ein Studium absolvieren. Also da könnten auch die staatlichen Hochschulen, denke ich, noch vielleicht stärker den Blick drauf lenken, dass man auf diese Weise eben auch andere bisher noch nicht so akquirierte Studierendengruppen vielleicht noch hier nach Erfurt locken kann.
Bei praktischen Projekten denke ich, dass wir unsere Zusammenarbeit weiter ausbauen sollten. Wir tun das auch schon. Wir beide zum Beispiel diskutieren intensiv über einen neuen, noch attraktiveren Standort, der sowohl den Erweiterungsoptionen Ihres Hauses Perspektive bieten kann, aber auch eine Signalwirkung dann in das ganze Quartier, ich werde jetzt die Standorte nicht aufzählen, aber wir haben verschiedene in der Diskussion, in das Quartier hinab und damit in den Kernbereich der Stadt ausstrahlen lässt, zum beiderseitigen Vorteil. Wir wollen natürlich keine Innenstadt haben, die um 18 Uhr ihre Fußwege hochklappt. Deswegen gehen wir unter anderem auch gegen illegale Ferienwohnungen vor. Wir wollen, dass die Innenstadt belebt und bewohnt ist und das durch alle Gruppen der Gesellschaft, also auch aus dem studentischen Bereich. Da wollen wir gern was tun, und wenn es uns gelingt, weiter hier in zentraler Stelle da auch bauliche Signale zu setzen, dann haben wir automatisch genau diese interessante Struktur der Personen, die sich dann in der Innenstadt aufhalten und auch die Stadt gestalten, allein durch ihre Anwesenheit.
Das war der zweite Bereich, über den ich berichten wollte und den ich herausgegriffen habe aus dieser Diskussion des Feierabendgesprächs am 20. Oktober über die Zusammenarbeit zwischen Hochschulen Stadt und Hochschulen intern und Hochschulen und Gesellschaft. Und der dritte Teil, das ist der Bereich, über den wir bisher jetzt noch gar nichts gehört haben, der kam so insbesondere aus dem Publikum und diesen Bereich, nämlich der Bereich Wirtschaft und Unternehmen, der kam noch als Beitrag, den ich hier gerne aufnehmen möchte. Und dazu hören wir dann gleich auch noch die Reaktion von Kai Ziesenis aus dem Ministerium. Insbesondere ist in diesem Dialog gewissermaßen aufgegriffen worden die Frage, die ansonsten auch nicht so eine übermäßig große Rolle gespielt hat, nämlich was das Land und was die Stadt im Hinblick auf die Internationalität von Studierenden und Hochschulen initiiert hat. Und diesen vierten Teil hören wir uns jetzt mal an.
Anastasia Sergan ist mein Name. Ich bin die Amtsleiterin der Wirtschaftsführung in der Stadt Erfurt. Und für mich ist natürlich die wirtschaftliche Perspektive auch eine ganz wichtige und vor allem die Frage, wie halten wir die Absolventen unserer Hochschulen hier in Erfurt? Ich habe selber an der Uni Erfurt studiert und das ist schon lange her, aber ich muss sagen, damals nach meinem Abschluss wusste ich auch gar nicht, wohin mit mir und wo finde ich denn hier einen Job. Mich würde auch interessieren und ich würde auch sehr dafür, dass wir auch unser Dialog und unseren Austausch in dem Zusammenhang auch fortsetzen, weil aus der Wirtschaft kriege ich auch immer eine Rückmeldung, ja, wir haben jetzt auch nicht so wirklich Kontakt, mit der Ausnahme der dualen Studiengänge, ja, aber der Kontakt zu den Hochschulen fehlt in der Tat. Natürlich ist es ja so, dass wir vor allem über MINT-Berufe sprechen, wir reden über Informatiker, über Ingenieure, da sind die Mangelberufe, wo auch Erfurter Wirtschaft stark leidet und auch wirklich Unterstützung braucht. Und diese Zusammenarbeit, die findet entweder nur sehr wenig oder gar nicht statt. Also auf jeden Fall müssen wir uns darüber unterhalten und gemeinsam überlegen, wie können wir diese Zusammenarbeit intensivieren und ausbauen. Weil das ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Aufgabe für uns, für die Wirtschaftsförderung, für die Wirtschaft, für die Stadt Erfurt.
Sie mögen gleich antworten, Kai Ziesenitz.
Ja, ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie diesen Aspekt aufgegriffen haben. Wir waren ja jetzt mehr so in den Sphären der Sinnstiftung etc., aber ich finde, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, über den wir unbedingt reden sollten. Wir haben das Thema ja immer schon mal kurz gestreift jetzt, aber ich denke, das ist gerade das richtige Forum, um genau diese Aspekte hier noch mal ein bisschen gründlicher und ausführlicher zu besprechen, nämlich in der Tat, wie können wir nicht nur Studierende gewinnen, sondern wie können wir sie halten? Dass das A und O, denke ich, zur Sicherung des Fachkräftebedarfs, den wir haben. Und wir haben da auch eine riesige Aufgabe, um nicht zu sagen Defizit, weil wir in Thüringen zwar ziemlich viele Studierende ausbilden, aber wir sind leider, das muss man so sagen, sehr schlecht darin, sie in Thüringen zu halten. Wir haben den zweitschlechtesten